Ja, Freunde, ich will es kurz und knackig machen. Das Fauna Summit ist gefühlt übermorgen und es gibt nicht mehr ganz, ganz viele Karten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, sind es gefühlt noch ein paar Monate oder tatsächlich noch ein paar Monate, aber die gehen so schnell rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jedes Mal war es so, dass weit vorher, so 5-6 Wochen vor der Veranstaltung, bereits alle Karten weg waren. Und das wird dieses Mal nicht anders sein. Das ist jetzt die 4. Veranstaltung und auch beim 4. Mal wird es so sein, dass die Karten weit vorher alle restlos ausverkauft sind. Deswegen, sicher dir jetzt dein Ticket, geh einfach auf www.entrepreneur-university.de und sicher dir jetzt dein Ticket. Am besten holst du dir noch eins für deinen Geschäftspartner oder deine Freunde, wen auch immer, Menschen, die dir am Herzen liegen, weil das, was dort passieren wird, wird unvergleichbar sein. Normalerweise, ihr wisst es, sind wir eher bescheidenere Typen und sind vorsichtig mit solchen Aussagen, aber da fällt selbst mir schwer, weil was da abgehen wird, das hat die Szene noch nicht gesehen. Die besten Speaker, die besten Startup-Founder, die Erfolgspersönlichkeiten aus verschiedensten Branchen, weltbekannte Leute an einem Ort auf 8 Bühnen plus Pitch-Arena, wo Startups pitchen, plus eine Award-Zeremonie, ein Abschlusskonzert, eine Expo-Area. Damit die Nachricht jetzt hier nicht zu lange geht, höre ich an der Stelle auf, aber da gibt es so viele unglaublich coole Dinge, die dort abgehen werden. Und da darfst du nicht fehlen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, das ganze Team würde sich wahnsinnig freuen, wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst und wir dich am 27. und 28. April in Wiesbaden in der modernsten Veranstaltungslocation Deutschlands, erst vor kurzem aufgemacht, dem Rhein-Main-Kongress-Center, begrüßen dürfen. Also, Freunde der Sonne, ich freue mich auf jeden Einzelnen. Bis dahin viel Spaß beim Hören der Podcast-Folgen. Und ja, was sagt man da zum Abschluss? Wahrscheinlich irgendwie hau rein oder so. Ich wünsche euch was. Bis bald. Euer Robin. Ciao, ciao.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. Is something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, schön, dass du wieder reinhörst. Und heute haben wir Florian Kiener am Start, den Gründer von Happy Brush, die nachhaltige elektronische Zahnbürsten machen. Und man kennt sie vielleicht, der ein oder andere hat sie vielleicht gesehen bei DHDL, also die Hülle der Löwen. Und dort hat sich zumindest im Fernsehen, das haben wir ja mittlerweile mitbekommen, wir haben schon einige DHDL-Kandidaten hier gehabt in der Show, dass da nicht jeder Deal, der in der Show geschlossen wird, tatsächlich auch zustande kommt. Das kann er gleich selbst aufklären, ob da der Deal, der da in der Show zumindest angeskizziert wurde mit Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer, die wollten da nämlich unbedingt rein, ob der da wirklich zustande gekommen ist. Also, Gründer von Happy Brush, Florian Kiener, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen spreche, Florian, hole ich dich dazu. Schön, dass du da bist und ja, welcome to the show.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Robin. Freue mich sehr, dabei sein zu dürfen auf die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde Rätsel aufzulösen, um vielleicht gleich mal das vorwegzunehmen. Es kam zu keiner Beteiligung von Ralf Dümmel bzw. Carsten Maschmeyer bei unserem Unternehmen. Mhm. Man ist sich geworden, hatte aber eine Art Vertriebskooperation mit Ralf Dümmel geschlossen, was uns unsere Zahnbürsten in sämtliche Händler kurz nach der Show gebracht hat. Also es gab tatsächlich eine Art, einen kleinen Vertrag, würde ich es nennen, aber der ist auch mittlerweile schon wieder aufgelöst und somit haben wir die nicht im Unternehmen und die sind auch nicht beteiligt am Unternehmen.
Okay, cool. Also erstmal danke für den transparenten Einblick behind the scenes. Das mögen wir sehr, sehr gerne. Ja, spannend, wie sowas läuft. Also wie kann man sich das vorstellen? Man ist in der Show, findet da einen Deal, ist eigentlich happy, vielleicht auch neue Investoren gefunden zu haben. Und wie geht das dann weiter? Nimm uns da nochmal mit.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass dann am Abend selbst, also am Abend nach der Show, also wir sind da quasi aus der Höhle rausspaziert im selben Moment kommen schon die ersten Mitarbeiter und Berater auf einen zu, die Teil der Teams sind von Dümmel und Maschmeyer, und dann geht es direkt an, ich würde sagen, ja, ans Kennenlernen. Und bei uns war das dann tatsächlich so, dass wir am nächsten Tag schon in die Verhandlungen gegangen sind, und die Due Diligence hat begonnen. Also tatsächlich schauen die einem dann ja in die Bücher und schauen sich Verträge an, etc. Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt vorher schon eine ganze Menge an Investoren an Bord, also über 20 ja, Gesellschafter, die natürlich auch ihre Interessen hatten, und die galt es auch mit an Bord zu holen. Das heißt, insgesamt waren drei Parteien, die am Tisch saßen: unsere Altgesellschafter, wir und Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer, was das Ganze sehr verkomplizierte und letztendlich ich würde schon sagen, monatelang Verhandeln mit zahlreichen Besuchen in München, aber auch, wir waren auch in Hamburg bei Ralf Dümmel und ja, hier in München bei Carsten Maschmeyer, wurde man sich eben nicht einig. Und fanden wir schade, aber ja, so ist das nun mal. Wir haben das Beste draus gemacht, glaube ich, nach wie vor. Nämlich dieser Vertriebsstil mit Ralf Dümmel, der uns unsere Zahnbürsten dann doch in die breite Fläche gebracht hat.
Ja, spannend. Und was ich jetzt ungewöhnlich finde und auch noch nicht so oft gehört habe bis hierher, über 20 Gesellschafter, wie kommt sowas zustande?
Ja, also ich würde gar nicht so ungewöhnlich, finde ich es jetzt gar nicht. Ich
Okay.
glaube, wir haben am Anfang, oder vielleicht ist es bei vielen, ja, Unternehmen oder kleinen Startups ist auch nicht so, ich glaube, die tragen es nicht so transparent nach außen. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir ziemlich am Anfang einfach Friends and Family und Bekanntenkreis, ja, von der Idee überzeugen wollten und so ein gewisses Startkapital gebraucht haben. Ja, da geht es ja auch um Working Capital, damit man die ersten Produktionschargen starten kann. Und wir wussten, wir brauchen so um die, ja, 200.000, um einfach mal in den Markt gehen zu können. Und dann haben wir eben 20 Leute gefragt, ob jeder ein bisschen was beisteuern kann. Und dann, also so einfach war es natürlich nicht, wie es jetzt klingt, aber letztendlich haben wir dann 20 Leute gefunden, die jeder so 10, 15, 20.000 gegeben hat. Und für die war das nicht so schmerzhaft, und für uns war es so eine Art Mini-Crowdfunding, würde ich es mal nennen. Ja, so kam das letztendlich zustande, dass das Risiko ja, gleich verteilt und gering bei der einen Seite war, und bei uns war es letztendlich das Startkapital, das wir
Okay.
benötigen.
Okay, cool. Ja, interessant auch. Danke dafür die Transparenz. Du hast jetzt gerade von Markteintritt gesprochen. Was waren so die schwersten Hürden neben der Kapitalbeschaffung, um überhaupt loslegen zu können?
So, ich habe es akustisch nicht verstanden. Neben der
Genau.
Kapitalrunde oder was?
Genau, neben der Kapitalbeschaffung jetzt von Freunden oder Leuten, die da irgendwie ja was gesehen haben in der Idee. Was waren noch so Hürden neben der Kapitalbeschaffung, die echt eine Challenge für euch waren, um überhaupt loslegen zu können?
Ja, ich glaube, die Kategorie elektrische Mundpflege ist nicht umsonst ein Duopol, eine duopolistische Struktur, die es seit über 20, 30 Jahren gibt, nämlich Philips mit Sonicare und Oral-B, die dafür gesorgt haben mit ihren Patenten, mit ihren Technologien, dass eine recht hohe Eintrittsbarriere herrscht in diese Kategorie. Wir selbst kommen ja aus der Branche. Wir waren ja für Oral-B, Schrägstrich, Procter & Gamble lange tätig und kennen daher die Kategorie und kennen dieses Minenfeld an Patent-, Design-, Schutzrechten. Und ich glaube, das allein ist schon eine sehr hohe Hürde, die es gilt zu nehmen. Und ja, darüber hinaus, jedes Hardware-Startup, glaube ich, steht am Anfang vor der Herausforderung, ein MVP zu bauen, und da weiß man ja nie, wann ist das Ding jetzt eigentlich fertig, wann ist es eigentlich marktreif, wann will man eigentlich damit reingehen. Und da waren wir recht schnell, aber auch es hat auch eine Zeit gedauert, um die richtigen Technologiepartner, Hersteller, Produktingenieure zu gewinnen, zu finden, und den ersten MVP zu entwickeln. Das war auch etwas schwieriger.
Okay, cool. Das würde mich aber im Detail, und ich glaube auch unsere Zuhörer auch interessieren, jetzt nicht im Mega-Detail, aber so schon ein bisschen tiefer reingegangen. So ein Supplier, wie seid ihr zum Beispiel an die richtigen Hersteller für gewisse, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht mit elektrischen Zahnbürsten aus, was gibt es da für Teilgeräte, die man vielleicht, der eine stellt das her, der andere das, keine Ahnung. Aber ist das über das Kontaktnetzwerk aus eurer Arbeit bei P&G entstanden oder ist das komplett irgendwie Neustart gewesen und ihr seid irgendwie, keine Ahnung, klassisch auf Alibaba auf der Suche nach Suppliern gewesen?
Ich würde sagen, dass wir schon von null angefangen haben, weil selbst wenn du in einem Konzern arbeitest wie Procter & Gamble, dann bist du ja ein ganz kleines Rädchen und hast deinen kleinen Aufgabenbereich irgendwie welcher Region auch immer du arbeitest. Du hast ja nicht wirklich Kontakt also wir waren ja damals im Vertrieb und Marketing, wir waren nicht im R&D oder in der Entwicklung, sondern waren ganz weit weg von dem. Also deswegen hatten wir jetzt ja keine Kontakte, was das angeht, beziehungsweise Oral-B produziert ja auch selbst, die haben keine externen Hersteller. Deswegen hatten wir da jetzt keine Kontakte. Also haben wir es klassisch gemacht und haben einfach geschaut, versucht herauszufinden, wer produziert Zahnbürsten, und sind dann per Zufall, also war wirklich ein Zufall, im Netzwerk gab es jemanden, der jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte, der in der Schweiz mal vor Jahren eine Manufaktur kannte, und diese Schweizer Zahnbürstenmanufaktur wurde aber aufgekauft von einem amerikanischen Unternehmen. Und so haben wir da quasi an vielen Klingeln geläutet und viele Leute kontaktiert, bis wir dann irgendwann mal, wir haben auch sicher so 10 Supplier versucht zu kontaktieren. Und ich meine, man findet recht leicht, wenn du jetzt auf Alibaba gehst, dann findest du super schnell den chinesischen Hersteller, der eine Schallzahnbürste herstellt. Das ist keine komplizierte Technologie. Das Komplizierte ist, den Qualitätsstandard herzustellen, den wir in Deutschland wollen und den wir auch für unsere Kunden wollen, nämlich idealerweise ein Produkt, was die Stiftung Warentest als Testsieger auslobt. Das ist schon etwas schwieriger, dann diese hohe Qualität zu bekommen. Und so, es war jetzt nicht klasse, also wir sind nicht jetzt auf Alibaba gegangen, haben 5 Leute angeschrieben und gesagt, hey, könnt ihr unsere Zahnbürste machen, sondern das ist ein amerikanischer Hersteller oder ein Partner, der mit uns zusammen die ersten Schritte gegangen ist. Ja. Und den haben wir nicht über eine Plattform gefunden, sondern eher über das Netzwerk.
Okay. Und wie lange hat das dann gedauert? Also von der Idee bis das erste Produkt, das erste Sample, das erste Muster bei euch in den Händen war. Und was war das für ein Gefühl? Vielleicht auch das mal beschreiben.
Also das Timing war, wir haben im März 2016 gegründet und am 17. Oktober 2016 haben wir 6 Monate nach der Gründung das erste Produkt bereits verkauft im Online-Shop.
Okay, cool.
Das war sozusagen unser MVP. Und das erste Muster in Händen zu halten, das war schon sehr spannend. Also es war schon, man, diese ganze Anfangszeit ist unglaublich spannend. Man muss so wirklich überzeugt sein von dem Ganzen, weil man ja am Anfang sich von Mini-Erfolg zu Mini-Erfolg irgendwie vorarbeitet. Und bei uns war es zumindest so, dass wir sind ja auch vergehen ja auch 6 Monate. In diesen 6 Monaten verkauft man keine einzige Zahnbürste, man hat keinen Umsatz, man weiß nicht, ob das funktioniert. Man fragt zwar irgendwie Bekannte nach deren Meinung, und wir haben natürlich auch viele Kunden oder Konsumenten gefragt, würdest du das kaufen, zu welchem Preis? Hier ist das Produkt, teste doch mal. Aber der letztendliche Beweis kommt dann erst, wenn du das Ding live schaltest und siehst, ha, kauft jetzt jemand oder nicht. Und diese Durststrecke, die war für uns schon eine harte Zeit, aber auch eine spannende Zeit, wo du immer darauf hinfieberst, auf diesen ersten Moment, auf diesen Moment des Launches. Und ja, da ist, glaube ich, ein Prototyp in Händen zu halten, ist natürlich ein riesiger Meilenstein, sehr emotionaler, wo wir schon gemerkt haben, hey, da geht was, das geht in die richtige Richtung und wir haben uns da, hatten aber auch Rückschläge und haben auch gesagt, okay, fuck, jetzt haben wir hier einen Prototypen und der hatte die und die Macken und den können wir wiederum nicht unserem Kunden DM zeigen. Also damals waren wir auch schon in Gesprächen mit DM, die wir ganz früh eingebunden haben, eigentlich in die Entwicklung. Und da hast du dann auch Hemmungen davor, wenn der Prototyp irgendwie nicht funktioniert oder wenn da irgendwas kaputt ist dran. Deswegen, ja, ist schon spannend. So, wenn ich zu
Glaube
viel
ich, ja.
spreche, kannst du mich ruhig unterbrechen.
Nee, ich höre dir gerne zu und ich glaube, dass auch genau diese Dinge auch spannend für unsere Zuhörer sind. Was war das für ein Gefühl, weg aus dem sicheren, in Anführungszeichen, Beruf beim großen Konzern hin zum Gründerdasein? Ist das auch der Move gewesen, wir gehen all in, oder war das so ein schleichender Prozess?
Ja, also ich glaube, beim Stefan, also mein Mitgründer, der hat sich das schon, also für den war es ein All-In, auf jeden Fall, weil der kam von Procter, hatte da meines Erachtens eine tolle Zeit und auch noch eine gute Zeit vor sich oder hätte eine gute Zeit vor sich gehabt, und hat sich dann aber dazu entschieden, er möchte da raus und er will das gründen. Für den war es sicher ich glaube, der ist nochmal ein Stück mehr ins Risiko gegangen gefühlt, weil ich wusste für mich schon, ich war bei Zalando in der Zeit, und kannte ihn, wie gesagt, vorher von Procter, wir haben uns vorher kennengelernt und ich bin dann zu Zalando gegangen und ich war bei Zalando dann auch schon etwas unruhig und hatte für mich eigentlich entschieden, ja, ich will was Eigenes machen und will da raus und bin dann ins Sabbatical gegangen für 3 Monate und kam zurück und für mich war klar, nee, dass ich nicht mehr zurückgehe zu Zalando, auch wenn es eine spannende Zeit war da und ein cooles Unternehmen und die machen ja alles, also die machen ja richtig, was man richtig machen kann. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, so für mich, ja, ich komme, was wolle, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich habe Bock, was zu gründen. Und das hat dann mit dem Timing ganz gut gepasst mit Stefan. Und insofern war kein schleichender Prozess, würde ich sagen, bei beiden, sondern eher ja schon eine bewusste Entscheidung, so jetzt kommt ein neuer Abschnitt, und wir wollen ihn gemeinsam begehen, und ja, dann haben uns dann dieses Commitment gegenüber gemacht, also uns gegenseitig gegenüber, und sind dann ja zum Notar spaziert und haben die GmbH gegründet.
Okay, cool.
Ja.
Und wie hat das Umfeld reagiert? Also, ich weiß nicht, Eltern oder weiß ich, Freundin,
Ach,
Geschwister?
ganz unterschiedlich. Ich glaube so, meine Mama die ist, glaube ich, immer supportive gewesen. Ich glaube, Eltern erkennen ja, dass wenn es dem Kind irgendwie nicht gut geht oder wenn es was gibt, was man unbedingt im Leben erreichen will, und das war bei mir etwas, dann erkennen die das und dann unterstützen die das und die waren sehr, sehr supportive. Natürlich hatten die auch irgendwie Angst und wollten, haben gesagt, hey Junge, jetzt bist du Anfang 30, jetzt geh doch mal, kannst du doch bei den sicheren Job nicht aufgeben. Aber am Ende des Tages waren die ganze Familie sehr supportive. Genauso war es beim Stefan auch. Die fanden das auch alles sehr spannend und ich würde sagen, natürlich kamen zahlreiche Stimmen, auch beim ehemaligen Arbeitgeber oder bei Bekannten, die sagen, hey, seid ihr eigentlich verrückt? Wieso wollt ihr Zahnbürsten machen? Elektrische Zahnbürsten, es gibt schon genug. Das kauft doch kein Mensch. Und überhaupt, wieso seid ihr so crazy und gebt eure geilen Jobs auf? Und also das war schon, gibt schon Gegenwind sozusagen. Aber ja, da muss man.
Hat dich der Gegenwind eher verunsichert oder bestärkt, das durchzuziehen auf den Weg, den du dich ja begeben hast?
bestärkt auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dann so ein Gefühl entwickelt, so ja, jetzt erst recht. Und wenn es nicht klappt, mei, dann klappt es halt nicht. Also dann habe ich es wenigstens ausprobiert und kann mir nicht vorwerfen, dass ich es mein ganzes Leben lang hätte ausprobieren wollen und es nie getan hätte.
Ja, okay. Ja, macht Sinn. Also kann ich voll nachempfinden. Das ging mir ähnlich wie dir. Lass uns mal über euren Auftritt bei DHDL sprechen, also die Hülle der Löwen. Hat man das am Tag der Ausstrahlung und vielleicht auch die nächsten 3 Tage danach stark gemerkt, dass ihr dort irgendwie TV-Präsenz hattet? Also sind die Bestellungen da massiv hochgeschossen im Gegensatz zu dem, was ihr vorher gemacht habt?
Ja, definitiv. Also die Hülle der Löwen, das war für uns schon ein Knackpunkt, wie für alle anderen eigentlich auch, mit denen oder mit denen man so spricht aus der Höhle. Das war sicher ein Meilenstein, den wir da gegangen sind, was Aufmerksamkeit angeht. Wir haben, glaube ich, in der Nacht selber oder in den ersten, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall fünfstellige Volumina, die wir da an Zahnbürsten verkauft haben. Ich weiß noch, dass wir nämlich nach der Show um 22 Uhr begann die Show auf QVC. Kennst du QVC?
Ja.
Dieser Shopping-Sender.
Ja, kenne ich.
Ja, den unterschätzen viele, denken alle so, okay, das schauen sich irgendwie nur ältere Damen an beim Bügeln. Aber ich glaube, der hat sehr, sehr viel Potenzial und wir haben damals, glaube ich, in den ersten 24 Stunden nach der Höhle der Löwen eine, ich bin mir nicht sicher, ob ich es offiziell sagen darf, aber eine fünfstellige Zahl an Zahnbürsten verkauft innerhalb von 24 Stunden. Und das war schon echt aufregend und natürlich auch bemerkenswert. Zudem haben wir unsere Strategie geändert, unsere Vertriebsstrategie, genau an diesem Tag. Wir haben nämlich gesagt, wir waren ja ein Direct-to-Consumer-Model vorher, also haben direkt über den Webshop verkauft und sind dann zu einem Multichannel-Modell gegangen und haben am nächsten Tag quasi konntest du das Produkt nicht nur online kaufen, sondern auch bei DM oder bei einem Putney oder bei einem, damals auch noch Karstadt, Kaufland, wie sie alle heißen.
Okay, das ist auch spannend, spannendes Themenfeld, was du aufmachst. Darfst du sagen, wie viel Prozent online vertrieben wird? Ich glaube, ihr seid auch auf Amazon, soweit ich das richtig oder richtig informiert bin. Also ihr verkauft auch nicht nur über Shop, sondern Amazon. Was verkauft ihr online prozentual? Jetzt rein nicht in Umsatz, sondern ja doch schon in Umsatz und in Sales auch. Also wie viele Zahnbürsten gehen prozentual online weg und wie viele gehen über solche Geschichten wie DM, also in physischen Läden weg?
Ja, also ich darf da nicht wirklich drüber erzählen, aber ich kann dir so ein paar Indizien geben. Natürlich verkaufen wir sehr viel mehr Zahnpasta offline als online. Das ist schon mal ganz, ganz klar. Also wir verkaufen auch mittlerweile Zahnpasta. Das ist sehr erfolgreich und da verkaufen wir, glaube ich, nur einen ganz kleinen Teil online über Amazon und über den Webshop. Bei den Zahnbürsten ist es anders. Da spielt online eine sehr wichtige Rolle nach wie vor. Und das hält sich so in der Balance, würde ich sagen, zu offline. Also da ist online ein ebenbürtiger Kanal zu offline. Genau, und insofern fahren wir nach wie vor ganz gut mit dem Modell. Ja, wir sind nach wie vor auch auf Amazon, machen da aber das Marktplatzmodell, also wir machen FBA und haben dadurch eine gewisse Kontrolle noch über Stock, über Pricing und so weiter und so fort.
Okay, also sagt ihr, das war die richtige Entscheidung, auf Amazon auch zu gehen und dort stand jetzt zumindest in eurer Wahrnehmung, dort auch eure Produkte anzubieten?
Definitiv, also ich denke, da gibt's keinen Weg dran vorbei. Das Suchvolumen nach elektrischen Zahnbürsten ist, ich glaube, also Da kann mich jemand korrigieren, der es besser weiß. Ich schätze mal dreimal so hoch wie auf Google, wenn man Amazon und Google vergleicht.
Krass.
Da passiert, also da ist schon, der Funnel ist da schon weit, weit fortgeschritten und da würde man sich sehr viele Sales entgehen lassen, wenn man da nicht ist. Wir sind da auch in diesem Launchpad-Programm, also diesem Startup-Programm von Amazon und ja, und haben dadurch ein bisschen profitiert von deren Infrastruktur und von deren Support. Genau, und insofern, wir haben es nicht bereut, bei Amazon zu sein.
Okay, cool. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe auch ein physisches Produkt, ich vertreibe das relativ erfolgreich über einen eigenen Shop, will aber auch unbedingt irgendwie in Läden kommen, wie beispielsweise DM und Co. Was würdest du demjenigen empfehlen? Also was ist da der richtige Weg, den zumindest zu versuchen? Ist es bei euch zum Beispiel gewesen über Ralf Dümmel oder gibt es da natürlich auch andere Möglichkeiten, die du empfehlen kannst?
Ja, also ich glaube, pauschalisieren ist da ganz schwer oder das zu generalisieren, die Antwort. Ich kann nur erzählen, wieso wir uns für den Weg entschieden haben, den wir jetzt gegangen sind. Bei uns beiden Gründern liegt schon eine Kompetenz ich sag mal so, im Marketing und im Vertrieb. Ergo, wir waren jetzt nicht, wir waren sehr, wir waren, nicht sehr abhängig von Ralf Dümmel. Also der macht einen tollen Job und ein super tolles Team und eine unglaublich starke Vertriebsmannschaft. Aber den braucht jemand, der, also als Partner braucht man dann eher, wenn man keine Kernkompetenz im Unternehmen, im Vertrieb hat, sondern wenn man jetzt ein Tüftler ist, ein Erfinder und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch noch nie mit dem Handel zu tun hatte. Wir haben ja den Handel jahrelang bei Procter kennengelernt.
Ja.
Dann macht es mehr Sinn, einen Ralf Dümmel als Partner zu nehmen oder zu haben. Dann war es bei uns auch so, dass wir noch Beziehungen hatten zum Handel. Also wir haben ja, ich glaube, es hat schon was mit Vertrauen zu tun. Wenn man einen Ansprechpartner mal jahrelang kennenlernt und Vertrauen aufbaut. Und die haben das ja, also ein Einkäufer weiß ich nicht, bei einem Händler, der dann hört, ah, okay, die machen jetzt was Eigenes, dann liest er oder öffnet die E-Mail zumindest und schaut sich das an und ist, glaube ich, da schon empfänglich dafür. Deswegen hatten wir so einen leichten, ich würde sagen, Startvorteil, wobei man sagen muss, es war jetzt auch kein Walk in the Park für uns, um in den Handel zu kommen.
Okay.
Mittlerweile muss man auch sagen, und das ist vielleicht ein Tipp an alle, die zum Beispiel in den Drogeriehandel wollen, gibt es Plattformen, wo die DM letztendlich zur Verfügung stellt. DM hat erkannt, dass es gewisse Trends gibt, die großen Hersteller eben oder Industriepartner teilweise liegen lassen, zu spät dran sind und DM möchte das verhindern. Er möchte auch ganz, ganz vorne an der Speerspitze dabei sein und beobachtet daher den Konsumgütermarkt, speziell im Startup-Bereich und hat eine Initiative ins Leben gerufen, wo man sich bewerben kann mit seinem Produkt, mit seiner Idee. Ich glaube, wenn man es googelt, Startup DM, dann Contest oder was, dann findet man dazu was. Genau. Da kann man sich einfach bewerben. Ich glaube, Ähnliches macht ein Rewe, Ähnliches macht ein Edeka, da gibt es das auch. Das heißt, die großen Händler, ja, öffnen sich immer mehr, bieten Plattformen, wollen auch den Kontakt zu jungen Unternehmen. Insofern sollte man das auf jeden Fall nutzen. Und dann sind wir auch immer offen also ich glaube, wir fragen immer unser Netzwerk, wir sind auch offen für Anfragen. Wenn wir jemandem helfen können, dann tun wir das natürlich auch gern.
Okay, cool. Sehr, sehr cool. Mich würde, wie gesagt, ich probiere es einfach, da ein paar Internas von dir zu entlocken. Mich würde auch interessieren, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, auch aus der Vertriebs- und Marketingperspektive, du dürftest jetzt entweder nur noch auf Amazon verkaufen, egal ob jetzt organisch und auch über Paid, aber du dürftest nur auf Amazon verkaufen oder irgendwie klassisches PPC auf Social Media, Facebook, Insta, Anzeigen und Co. Und dann halt auf dem eigenen Shop weiterleiten. Für was würdest du dich entscheiden?
Ja, auf jeden Fall für einen eigenen Shop, definitiv.
Warum?
Also, naja, weil du am Ende des Tages, warum hat ein Unilever den Million Dollar Shave Club gekauft? Die haben den nicht gekauft, weil die so ein tolles Produkt haben, sondern die haben die gekauft, weil die es geschafft haben, eine unglaublich hohe Kundenbasis aufzubauen, eine Direct-to-Consumer Brand zu werden. Die haben eine Beziehung zum Kunden aufgebaut. Die haben die Adresse, die haben die E-Mail-Adresse, die haben das Kaufverhalten, die wissen genau, wie lange hat der schon nicht mehr gekauft, was fehlt dem. Ich habe so viel mehr Möglichkeiten und habe so viel mehr Informationen, die ich nutzen kann. Ich kann auch direkt interagieren mit dem Kunden. Ich kann sagen, okay, was gefällt dir denn nicht oder warum was sollen wir denn weiterentwickeln? Also einen Dialog eingehen und diese Beziehung einfach pflegen. Und das ist so viel mehr wert wie eine Plattform auf Amazon. Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich auf jeden Fall nur, oder wenn ich mich entscheiden müsste, so muss es heißen, dann würde ich mich für den eigenen Shop entscheiden, auf jeden Fall.
Okay. Okay, ja, macht Sinn, alles, was du gesagt hast. Wie kann man in so einem Bereich wie Zahnbürsten oder elektronische Zahnbürsten da von Margen ausgehen? Also sind die echt gut oder sind das eher so knapp kalkulierte Dinge, wo du über Masse gehen musst? In welche Richtung geht das? Also muss es Masse um jeden Preis sein, damit sich dieses Modell lohnt, oder ist das ist da schon ein bisschen Marge dabei?
Also ich glaube, um das vielleicht so offen kann ich es jetzt nicht beantworten, aber ich kann ja sagen, was die Strategie hinter Happy Brush ist. Wir wollen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir wollen eine Marke sein, die es einer jungen Zielgruppe ermöglicht, ein gutes Produkt zu einem fairen, günstigen Preis zu kaufen. Die Aufsteckbürsten sollen günstig sein und die sollen gut sein und es soll einfach ein gutes Gefühl haben und auch wenn ich vorher immer Handzahnbürsten gekauft habe und mir immer gedacht habe, hey, der Zahnarzt sagt mir seit 5 Jahren, ich soll mir eine elektrische kaufen, aber ich habe keinen Bock, 7 Euro für eine Aufsteckbürste auszugeben oder ich habe keinen Bock, 150 Euro für eine Zahnbürste auszugeben, dann sind wir diejenigen, die da das richtige Produkt anbieten. Nämlich Preiseinstieg und letztendlich auch ein faires Recurring Revenue Model. Also unsere Aufsteckbürsten sind sicher nicht teuer, im Gegenteil, die sind super fair bepreist. Und dementsprechend ist unsere Strategie, da mit einem guten Preis in den Markt zu gehen, und es funktioniert eher über Masse als jetzt über Nische.
Okay, verstehe. Ja, okay. Was war euer größter Fehler bislang? Gibt es da so den einen Fehler, wo ihr sagt, boah, da haben wir echt ins Klo gegriffen, aber haben das und das daraus gelernt?
Wir haben einen großen Fehler gemacht, und zwar unmittelbar nach der Höhle der Löwen, wo wir sozusagen das ist ja ein ungesundes Wachstum. Du bist ja vorher, verkaufst du, sag ich mal, ich weiß nicht, was wir damals verkauft haben, aber ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, so vielleicht im Monat 2000 Zahnbürsten oder so online, direct to consumer über einen Webshop und über Amazon. Und plötzlich kommt diese Höhle der Löwen, aus dem Nichts, diese Ausstrahlung, also ich übertreibe jetzt natürlich, haben wir uns vorbereitet drauf, aber du kannst es so nicht wirklich greifen. Wir waren vielleicht, ich glaube, wir waren 6 Leute im Team. Und dann kommt diese Ausstrahlung, du änderst dein Vertriebsmodell von Direct-to-Consumer zu Multichannel und du hast ein neues Produktportfolio und plötzlich hast du nur noch PR-Anfragen und dann massenweise Kundenrückfragen. Und das war für uns zwar ein sehr, sehr wichtiger Moment, weil er uns viel Awareness und Bekanntheit gebracht hat, aber gleichzeitig hat er auch unsere Kapazitäten, unsere Ressourcen an ihre Grenzen gebracht. Und das führt dazu, dass man auch keine guten Entscheidungen mehr trifft. Also ich glaube, man hat keinen klaren Kopf mehr oder den klaren Kopf, den man eigentlich braucht als Unternehmer, um sachlich, unemotional Entscheidungen zu treffen. Und das hat dazu geführt, dass wir ja einfach teilweise strukturell schlecht entschieden haben. Wir haben zum Beispiel ja, Working Capital dann fremdfinanziert, und diese Fremdfinanzierung war nicht, ich sag mal, war strukturell nicht richtig aufgesetzt. Es waren zu hohe Gelder, die wir da aufgenommen haben, was es eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Und ja, und wir haben dann einfach eine Zeit lang gebraucht, um uns zu fangen, haben das Team dann auch aufgebaut oder nachgezogen und haben Leute eingestellt und haben erstmal waren wir da ein paar Wochen oder Monate mit beschäftigt, um aus diesem ungesunden Wachstum zu lernen und ja, und die nötigen Ressourcen an die richtigen Stellen zu packen, richtig zu allokieren und um wieder klar und gute Entscheidungen treffen zu können.
Ja, okay, spannend. Aber kann ich voll irgendwie nachempfinden. Wie viele Leute seid ihr aktuell im Team?
15.
15, okay. Cool. Ihr seid wo ist euer Sitz nochmal? München?
In München, wir sind in München, genau. Wir sitzen aktuell am schönen Marienplatz in München.
Ach, okay. Da lässt sich's
Ja,
aushalten, ja.
da lässt sich's aushalten, das stimmt.
Okay. Ihr macht ganz coole Marketinggeschichten. Wie plant ihr das? Wie kann ich mir das strukturell vorstellen? Sitzt du da mit deinem Gründerbuddy zusammen und überlegt selbst die Marketingkampagnen oder habt ihr da ja, federführend eine Person eingestellt? Wie plant ihr einfach coole Marketingkampagnen?
Unterschiedlich, also wir hatten in der Vergangenheit, als wir jetzt ganz am Anfang, als wir keine Kohle hatten, für sowas, haben wir uns einfach verrückte Sachen selber überlegt, Stefan und ich. Da gab es zum Beispiel eine Out-of-Home-Kampagne, die kann man auch nachlesen im Netz, wenn man Happy Brush Out-of-Home oder ich glaube mit Horizont, einen Horizont-Artikel gab es darüber. Das haben wir also uns selber überlegt, beziehungsweise wir hatten damals, glaube ich, auch noch genau Unterstützung von einer befreundeten Agentur, die heißt Epic, kann ich sehr empfehlen. Die sitzen in Berlin, das ist ein kleiner verrückter Haufen, die auch tolle Ideen haben, die auch, ich sage mal so, Startup-Preise verlangen für ihre Ideen oder ihre Zeit, und mit denen macht es sehr, sehr viel Spaß zu arbeiten. Mit denen haben wir ab und zu mal Brainstormings gemacht, und manchmal ist was bei rumgekommen, manchmal nicht, und manchmal haben wir selber die Idee entwickelt. Und ja, zum Beispiel mit Johnny Rotten, das kam auch über einen Bekannten, der wiederum bei einer Agentur arbeitet namens Amsterdam Berlin. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir hätten da eine tolle Idee, mit Johnny Rotten zu drehen. Und wir haben erstmal so gesagt, hey, Johnny Rotten, ist das nicht der Typ, der so verrottete Zähne hat? Ja, genau der. Aber am Ende war es ein ganz witziger Spot, der dabei rauskam. Und jetzt ist es allerdings so, dass wir immer mehr intern machen. Also wir haben jetzt natürlich das Team gewachsen, und wir haben jetzt Leute hier im Marketing sitzen, und das sind super schlaue Köpfe und mega kreativ, sodass ich teilweise, ich bin da gar nicht mehr involviert in diesem Prozess, weil sie sagen, ja, Flo, du bist gar nicht mehr so am Ball, am Puls der Zeit, und da ich bin da teilweise mit meinen Ideen einfach off. Und dann machen die brainstormen und stellen das dann vor. Und da kommt jetzt dann auch bald eine witzige Kampagne im Februar, März, glaube ich, starten die. Und das ist alles in-house sogar.
Okay, cool. So Was ist so eure Vision von Happy Brush? Also wie groß soll das Ding werden? Was treibt euch auch an tagtäglich? Ja, was ist so das Bigger Picture?
Ja, das Bigger Picture ist, also wir wissen nicht, wie groß das wird, oder das soll natürlich schön, also es soll natürlich größer werden, und wir wollen immer mehr Menschen erreichen und mit unseren Produkten happy machen. Ich glaube, was uns hier treibt, das wird auch immer, oder das wird auch jeden Tag irgendwie klar, ist schon, es hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also ich nenne das jetzt auch bewusst zuerst, obwohl wir nicht behaupten, wir sind eine Fairbrush oder die nachhaltigste Zahnbürste, sondern ich glaube, das ist etwas, das ist ein Kernwert in unserem Unternehmen, wo wir sagen, hey, wir achten drauf, wir versuchen einfach, dass das Produkt, das wir an den Mann, das wir verkaufen, so nachhaltig wie möglich ist. Wir versuchen, Plastik zu vermeiden. Wir versuchen, kein Mikroplastik zu verwenden. Wir versuchen, alles vegan herzustellen, keine Tierversuche zu machen. Wir finden das auch einfach, das ist ein Kernwert, und das soll unsere Mitarbeiter in sich tragen. Aktuell gibt es auch ein Projekt zum Beispiel, was wir machen, wo wir mit Rezyklaten arbeiten, also sprich Plastik aus dem Plastikkreislauf, dass die Produkte in Zukunft, wenn wir Plastik verwenden, dann nur aus Rezyklat. Das ist so ein Ding, was uns auf jeden Fall treibt, und da gibt es aber auch viele, die schon weiter sind als wir, und wir kommunizieren das auch nicht so mega offen, was wir bewusst so machen, weil wir wissen, dass man da sehr viele Angriffsflächen auch bietet, wenn man Dinge behauptet. Genau. Okay. Ich glaube, uns treibt auch eine gewisse Kreativität, also Design, Ästhetik ist uns wichtig. Wir wollen eine Zahnbürste benutzt du zweimal am Tag, du nimmst das Ding jeden Tag zweimal in die Hand, du nimmst es sogar in den Mund, und warum muss das irgendwie aussehen wie so ein langweiliger Plastikmüll? Das muss nicht sein, die Zeiten sind irgendwie vorbei. Wir wollen Bewusstsein dafür schaffen, dass das ästhetisch sein kann, wenn man möchte. Das ist uns auf jeden Fall wichtig. Spielt uns natürlich auch so eine gewisse soziale Ebene mit. Also auch wir arbeiten dran. Wir sind jetzt gerade dabei, mit der Welthungerhilfe eine Kooperation einzugehen, und haben in der Vergangenheit mit Viva con Aqua viel zusammengearbeitet und mit denen Brunnen gegraben und Wasserprojekte in Afrika umgesetzt.
Genau. Michael war auch schon hier im Podcast.
Ach, alles klar, ja. Dann weißt du ja Bescheid.
Ja, falls das hört, schöne Grüße, Michael. was würdest du machen, Florian, wenn ich dir, ich habe sie leider nicht, aber wenn ich dir morgen 2 Millionen Cash oder zumindest aufs Bankkonto, auf euer Firmenkonto überweisen würde, was wären so die ersten Investments, die du mit diesem Geld tätigen würdest? Ist es Produktentwicklung, ist es Teamausbau, ist es Marketing? Was würdest du damit machen? Also als allererstes.
Als allererstes würde ich natürlich mit Viva con Aqua einen Brunnen
graben. Beste in Antwort, Afrika. Ja.
ich glaube, wir würden auf jeden Fall noch mehr in Produktentwicklung investieren. Wir sehen, dass die großen Player, denen ist es relativ egal, ob das Produkt jetzt ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Die sehen, dass deren Business Model funktioniert, dass Konsumenten zum Mediamarkt reinlaufen und die Philips für 200 Euro kaufen. Das funktioniert bei denen, aber wir würden einfach gern mehr in wie schaffe ich es, diese Bürste nachhaltiger zu machen? Wie schaffe ich es, Kunststoffe so zu generieren, dass sie aus dem Plastikkreislauf kommen. Da würden wir gerne einen Schritt weiterkommen. Wir würden natürlich auch das Team vergrößern. Wir brauchen auch immer mal wieder Working Capital. Das heißt, wenn wir Warenvorfinanzierung machen müssen, dann würden wir wahrscheinlich auch schneller wachsen können. Wir könnten ja neue Kunden bedienen. Das können wir zum Teil einfach nicht machen, weil der Working Capital Bedarf so hoch sein würde. Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen.
Okay, cool. Wir machen hier, Florian, öfter mal die 24-Stunden-Challenge. Hat den Hintergrund, dass wir unsere Zuhörer nicht nur zum Konsum irgendwie auffordern durch unseren Podcast hier, sondern auch uns wünschen würden, wenn relativ viele auch wirklich ins Handeln kommen. Deswegen haben wir die 24-Stunden-Challenge eingeführt und bringen die immer mal wieder. Bedeutet nichts anderes, als dass du uns jetzt als Community eine Aufgabe gibst, die aber auch jeder für sich selbst erledigen kann und muss in den nächsten 24 Stunden. Hast du da spontan eine Idee, eine Aufgabe, die jeder von uns machen kann in den nächsten 24 Stunden?
Hintergrund. In den nächsten 24 Stunden. Genau. Also, ja, ich würde sagen, in den nächsten 24 Stunden mal bewusst auf Fleisch verzichten. Das machen wir auch gerade und machen das natürlich länger als 24 Stunden, aber ich glaube, das ist für jeden machbar.
Warum ist dir das so wichtig? Also geile Aufgabe, finde ich. Warum ist dir das so wichtig?
Das ist eine lange Antwort, aber ich glaube, weißt du, wen du da mal fragen musst, da fragst du mal den Max Wittrock, der kann dir das ganz kurz und knapp und sehr sinnvoll und sachlich erklären.
Der war auch schon bei uns im Podcast.
Siehst du.
Max, falls du es hörst, schöne Grüße auch an dich. den frage ich mal. Ja. Ich glaube sogar, dass das auch kurz Thema war im Podcast.
Das siehst du, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen.
Ist ein bisschen länger her, aber ich glaube, das war kurz Thema, ja. Okay, aber gut, 24 Stunden auf Fleisch verzichten, vielleicht die Zusatzaufgabe, selbst zu recherchieren, bevor du jetzt uns einen Stundenvortrag darüber machst, der sicherlich auch viel Wert auch bringen würde, aber selbst auch zu recherchieren, warum es denn gut sein könnte, kein Fleisch zu konsumieren. Genau, coole Aufgabe, supporte ich auf jeden Fall und werde ich mitmachen natürlich. Cool. Und zum Abschluss, Florian, stell dir vor, ein junger Gründer, so keine Ahnung, 19 Jahre, frisch aus dem Abi, weiß irgendwie, dass seine Zukunft nicht der klassische akademische Weg ist, also so Uni und so, gar keinen Bock drauf, aber ist felsenfest davon überzeugt, Gründer zu werden und eigene Dinge zu machen. Auf was muss sich dieser Gründer einstellen? Was wird ihn erwarten und was wäre dein so einzig wichtiger Rat, wenn du jetzt nur einen weitergeben könntest an diesen Gründer?
Wenn man auf die Fresse fällt, einfach wieder aufstehen.
Okay. Ja.
Das ist mein Rat. Einfach wieder aufstehen. Weil man wird so oft hinfallen man wird so oft Gegenwind bekommen, dass man wahrscheinlich mehr, als wenn man jetzt bei Siemens eine Stammhauslehre macht. Deswegen einfach weitermachen.
Ja, sau cool. Einfach weitermachen und wenn du auf die Fresse fällst, einfach wieder aufstehen. Ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen. Ein besseres Schlusswort kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass das funktioniert hat. Mit ein bisschen Glück geisterst du auch auf dem Fauna Summit rum, wenn da Zeit ist. Mich würde es freuen. Vielleicht sehen wir Happy Brush auch dort. Mich würde es freuen.
Ja, wäre cool. Wäre auf jeden Fall cool.
Ja, also ich habe nichts dagegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Kurz der Hinweis vielleicht noch zum Abschluss. Was verlinken wir in den Shownotes? Was möchtest du da haben?
Du meinst jetzt an unsere Website oder was? Oder was meinst du?
Genau. Also die Zuhörer.
Happybrush.de, genau, ja. Happybrush.de. Ich habe jetzt leider keinen Gutscheincode vorbereitet, aber
können wir.
Ich glaube, wir haben.
falls ihr da uns was anbieten könnt, liebe Zuhörer, dann findet ihr
die Shownotes.
Genau, dann findet ihr auch das in den Shownotes. Also die Website Happy Brush. Gibt es irgendwie einen Kontakt zu dir persönlich vielleicht, den wir anbieten können? Oder sagst du, oh, es kommen so viele Anfragen, bin froh, wenn ich nicht noch mehr bekomme?
Nee, ich bin auf LinkedIn ganz normal und da schreibe ich auch fleißig zurück oder antworte fleißig. Insofern einfach auf LinkedIn suchen, anschreiben und ich bin da super offen für, wenn ich helfen kann, helfe ich gerne.
Cool. Dann, also wenn ihr elektronische Zahnbürste braucht, die Next Level Shit ist, dann einfach in die Shownotes. Ich habe mich riesig gefreut, Florian. Ich wünsche dir ja nur das Beste. Ich hoffe, wir sehen uns mal live und in Farbe. Und ja, bis dahin sehr alles gern. Gute.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass mach's ich da war.
Danke dir, Florian.
Du auch. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.